Der Bibeltext für die Predigt. Gott liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Und weiter heißt es, den Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungernden gibt er zu essen und die Gefangenen befreit er. Der Herr macht die Blinden wiedersehend und richtet die Niedergeschlagenen auf. Er bietet den Migranten Schutz und versorgt die Witwen und Waisen. Dann wandte sich Jesus zu dem, der ihn eingeladen hatte, und sagte, wenn du Gäste einladen willst, ob zu einer einfachen Mahlzeit oder zu einem großen Essen, dann lade dazu nicht nur deine Freunde, deine Brüder, sonstige Verwandte oder reiche Nachbarn ein. Sie würden dich wieder einladen und das wäre dann deine ganze Belohnung. Nein, lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du dein Essen gibst. Dann bist du glücklich zu preisen, denn sie können es dir nicht vergelten.
Ja, schönen guten Morgen. Wir bauen hier noch kurz was auf. In meiner Freizeit bin ich Künstler und deswegen habe ich hier so eine schöne Tafel mitgebracht. Schönen guten Morgen. Mein Name ist Aaron Köhler und ich möchte euch ein bisschen in dieses Thema mit reinnehmen, Gerechtigkeit. Die schönste Definition von Gerechtigkeit habe ich von meinem Schwiegervater gestern gehört. Er hat gesagt, Gerechtigkeit ist, wenn man eine Torte hat und die teilt man in 12 Stücke und die Stücke werden dabei mit dem Winkelmesser abgemessen. Also, dass es wirklich ganz eindeutig ist. Und ich bin mit 5 Geschwistern aufgewachsen. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn die Kuchenstücke an manchen Stellen nicht gleich sind. Oder zumindest ich ein kleineres Stück abbekommen habe. Vielleicht kennt ihr das auch und geht euch so ähnlich an manchen Stellen, wo ihr merkt, oder Tobi hat es vorhin ja auch gesagt, so dieses, wir haben ja ein Gespür dafür, wir fühlen das, an welchen Stellen wir, wo es sich ungerecht anfühlt. Oder wir kennen auch die Beispiele, wo wir sagen, das fühlt sich irgendwie richtig an. Und ich habe ein Beispiel, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das fühlt sich irgendwie so richtig, richtig an. Und zwar geht diese Geschichte um eine Insel. Sie heißt Martha's Vineyard. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine Insel an der Nordostküste der USA bei Massachusetts. Und auf Martha's Vineyard gibt es eine Besonderheit, die eine Professorin Nora Ellen Gross mal untersucht hat. Und zwar ist auf dieser Insel so gewesen, dass es eine überdurchschnittliche hohe Anzahl an Gehörlosen auf dieser Insel über viele Jahrhunderte gab. Und das war erblich bedingt. Und diese Insel war so ein bisschen isoliert und dann sind eben die Einwanderer da auf diese Insel gekommen. Und dann waren sie da und dann gab es nur diese Leute da und die haben natürlich auch untereinander geheiratet und Kinder bekommen. Und deswegen ist Mitte des 19. Jahrhunderts gab es da eine echt große Anzahl an Gehörlosen. Und diese Leute dort, die Nachfahren sozusagen, die hat diese Nora Ellen Gross da mal interviewt und gefragt, wie ist das da? Weil das eigentlich ist es ja so, wenn man sozusagen eine Einschränkung hat, wenn man nicht hören kann, dann ist man die Person, die sich darum kümmern muss, irgendwie mit der Situation so gut es geht klarzukommen und vielleicht zu lernen von den anderen, von den Lippen abzulesen, wie auch immer. Aber nicht so auf Martha's Vineyard. Und zwar hat sie dort die Leute interviewt und gefragt, so wie ist das, wie sind eigentlich die Gesunden mit den Gehörlosen umgegangen? Und da sagte einer, also bei uns gab es eigentlich diese Unterscheidung zwischen Gehörlosen und Nicht-Gehörlosen überhaupt nicht, sondern wir waren zusammen, wir waren gemeinsam da und jeder war gleich. Und dann fragte sie, ja, wie haben sie eigentlich dann miteinander kommuniziert? Wurde dann alles aufgeschrieben oder was? Und der Befragte sagte dann etwas verstutzt, weil er die Frage gar nicht richtig verstanden hat, hier sprach jeder Gebärdensprache. Hier sprach das jeder. Und dann fragte sie nach, ja, wie jeder? Also die Verwandten sozusagen von den Gehörlosen oder was? Und dann sagte er nochmal, nein, wirklich jeder. Ich konnte Gebärdensprache, meine Mutter konnte Gebärdensprache und jeder auf dieser Insel konnte Gebärdensprache sprechen. Und als ich diese Geschichte gehört habe, habe ich gedacht, das fühlt sich irgendwie richtig an. Sollte es nicht so sein, dass Leute, die benachteiligt sind, nicht die gleichen Chancen haben, so unterstützt werden, dass es sich überhaupt nicht so anfühlt, sondern dass jeder die gleichen Chancen hat. Und das, glaube ich, hat ganz viel mit unserem Thema heute zu tun. Ich habe mich versucht, ein bisschen künstlerisch zu betätigen, mit Gerechtigkeit. Und ich glaube, dass wir uns das sehr zutiefst wünschen. Und ich glaube, das hat auch dieses Interview von Frau Wehling vorhin auch gezeigt, wie tief dieses Thema in uns drinsteckt. Jeder von uns, egal ob wir das wollen oder nicht, hat damit etwas zu tun. Und ich habe gedacht, wäre das nicht toll, wenn auch Cottbus dafür bekannt werden würde, dass wir eine Stadt sind, wo Menschen miteinander unterwegs sind, wo Ungleichheiten ausgeglichen werden und wo tatsächlich im Alltag Gerechtigkeit gelebt wird. Oder was für eine Welt könnte das sein? Und ich möchte mit euch über drei Gedanken heute Morgen nachdenken. Und zwar, das erste ist, warum sehnen wir uns eigentlich nach Gerechtigkeit? Also warum ist das so unser Herzschlag? Dann das zweite, wie können wir eigentlich Gerechtigkeit leben? Und das dritte, es rauscht ein bisschen, ne? Das dritte ist, woher bekommen wir die Kraft, so zu leben? Also, warum sehnen wir uns nach Gerechtigkeit? Ihr könnt mal schauen, ob ihr hier das erkennen könnt, was ich hier gerade mache. Okay, es gibt einen Trick, um das zu verstehen. Man muss das Weiße lesen, okay? Also hier steht, könnt ihr es erkennen? Sehr gut. Extra hier schön mit der Kamera drauf. So, also, warum? Erkennt man das? Ich denke, ha? Gar nicht schlecht. Super, danke. Warum sehen wir uns nach Gerechtigkeit? Wir haben ja festgestellt, wir haben so diese Antennen und ich glaube gerade echte Cottbusser, die wissen ja, wo sich das manchmal gerecht anfühlt oder wo auch nicht. Aber woher kommt das? Ich weiß nicht, ob ihr euch mit dieser Frage schon mal ein bisschen beschäftigt habt. Ist vielleicht jetzt nicht die, die man so ständig am Sonntagmorgen beim Kaffee und beim Frühstück drüber nachdenkt. Aber ich glaube, es ist eigentlich eine interessante Frage. Woher kommt eigentlich unser Gerechtigkeitsempfinden und dieser Sinn? Und ich glaube, da gibt es unterschiedliche Antworten darauf. Aber ein Gedanke, den ich gerne mit euch teilen würde, ist, könnte es sein, dass unser Gerechtigkeitssinn auch mit Gott zu tun hat? Also dieses Gefühl, dass Dinge eigentlich anders sein sollten, dass das auch etwas mit Gott zu tun hat. Wie komme ich da drauf? Ich habe euch in dem Programmheft zwei Bibelverse mal mit abgedruckt, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und die fand ich interessant und auch, die haben mich begeistert, wo ich darüber gestolpert bin. Und da steht in Psalm 33 und dann in 146, den Unterdrückten, Gott liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Das ist in Psalm 33 und dann in Psalm 146, den Unterdrückten verschafft Gott Recht. Den Hungernden gibt er zu essen und die Gefangenen befreit er. Der Herr macht die Blinden wieder sehend und richtet die Niedergeschlagenen auf. Er bietet den Migranten Schutz und versorgt die Witwen und Waisen. Und diese Formulierungen tauchen an ganz unterschiedlichen Stellen immer wieder auf über Gott. Dass Gott ein Gott ist, der vorgestellt wird als der Vater der Waisen. Und als Anwalt für die Witwen. Und ich weiß nicht, wie du dich gerne vorstellst. Also wenn ich gefragt werde, so wie möchte ich gerne vorgestellt werden, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie sowas sagen wie, ja, ich heiße Aaron Köhler und ich bin Pastor von dem Kirchenprojekt Mittendrin Cottbus. Irgendwie so würde ich mich vorstellen oder soll jemand über mich sagen. Und jetzt wird Gott vorgestellt von den biblischen Autoren als Gott der Waisen und Witwen. Und das, was mich ja ausmacht als Pastor, ist sozusagen eines meiner wichtigsten Sachen oder das, was meine Tätigkeit ist, ist Pastor zu sein. Und wenn Gott sagt, ich bin ein Gott der Waisen, dann ist das, was ihn ausmacht, selber sozusagen eine seiner wichtigsten Sachen oder dafür, wofür er stehen will, ist, sich für Leute einzusetzen, die Ungerechtigkeit erleben. Also Gott setzt sich für Gerechtigkeit ein oder anders. Gott liebt Gerechtigkeit. Gott liebt Gerechtigkeit. Gott setzt sich für die Armen und Schwachen ein. Und wisst ihr, normalerweise war es damals so, dass in allen anderen Religionen und Philosophien und Gedanken war, dass oft die Eliten, die Könige, das waren die, für die Gott sozusagen etwas übrig hatte. Ja? Und wenn jemand sich gegen den König gestellt hat, dann war klar, er stellte sich damit auch gegen Gott. Vielleicht habt ihr es gehört mal von dem Sonnenkönig Louis XIV., als jemand, der von Gott sozusagen eingesetzt ist. Und hier sagt Gott, nee, ich stehe nicht für die Eliten, nicht für die Könige, sondern ich stehe ein für die Ausgegrenzten, für die Schwachen, für die Armen, für die herausgefordert sind. So, was hat das mit dieser Frage zu tun? Warum sehen wir uns eigentlich danach, nach Gerechtigkeit? Wo kommt das mit dem Menschen zusammen, wenn das so ist, dass Gott vielleicht Gerechtigkeit liebt? Und wir entdecken dazu etwas ganz am Anfang in der Bibel, wo etwas über uns gesagt wird. Und da steht, Gott erschafft uns, erschafft den Menschen nach seinem Bilde. Das steht da. Und dieses Gott erschafft als ein Bild von ihm, hat etwas damit zu tun, was ich hier gerade mache. Ich würde sagen, ich bin nicht der größte Künstler, okay, seht ihr hier? Aber das, was Gott macht, ist, er erschafft ein Kunstwerk. Und was damit ausgedrückt wird, ist, wir sind nicht einfach nur zufällig, sondern wir sind geschaffen. Wir sind mit einer wunderschönen Handschrift gekennzeichnet, gemacht, ausgedacht. So sind wir. Und wenn Gott sozusagen Gerechtigkeit liebt und wir seine Handschrift tragen, jeder Mensch, egal ob wir das denken oder nicht, dann tragen wir auch etwas von dieser Gerechtigkeit sozusagen in uns drin. Auch in uns steckt es drin. Und vielleicht sagst du, okay, ich glaube gar nicht an Gott und an diese Idee, aber ich dachte, ist es nicht trotzdem ein cooler Gedanke, wenn das stimmt, dass jeder Einzelne, der hier jetzt gerade ist, in dem Auto sitzt oder draußen irgendwo, dass wir alle sozusagen ein Kunstwerk in Gottes Augen sind. So sieht Gott uns. Das denkt er über uns. Und wir tragen seine Gerechtigkeit, seinen Wunsch danach in uns drin. Und das bleibt aber nicht nur dabei, sondern er fordert uns auch auf. Er fordert uns auf, dass wir etwas tun und dass wir anpacken. Gott sagt, ich habe euch nicht einfach so in diese Welt gestellt, sondern wir sollen Gerechtigkeit leben. Und das ist der zweite Gedanke. Wie können wir Gerechtigkeit leben? Noch was vergessen? Wie können wir Gerechtigkeit leben? Und ich glaube, da kann man sehr viel dazu sagen, natürlich. Habe ich vorhin vergessen? So, jetzt haben wir es. Da kann man viel dazu sagen, aber ich würde euch gerne ein bisschen herausfordern. Und zwar mit diesem Text, den ihr vielleicht auch vorhin, den der Jonas vorgelesen hat. Und ich lese den nochmal vor. Es ist ein Text, den Jesus gesagt hat. Und das ist bei einem Essen bei einem ziemlich angesehenen Mann. Und da sagt er Folgendes: Wenn du Gäste einlädst, egal, wenn du Gäste einladen willst, ob zu einer einfachen Mahlzeit oder zu einem großen Essen, dann lade dazu nicht nur deine Freunde, Brüder, sonstige Verwandte oder reiche Nachbarn ein. Sie würden dich wieder einladen und es wäre dann deine ganze Belohnung. Nein, lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst. Dann bist du glücklich zu preisen, denn sie können es dir nicht vergelten. Ich finde diesen Text sehr, sehr krass, was hier gesagt wird. Ich meine, ich denke, okay, das ist irgendwie nicht so nett und so freundlich, sondern es ist eigentlich etwas, was zu stark ist. Aber ich finde bemerkenswert, dass Jesus, wenn man sein Leben anschaut, jemand war, der das genau gelebt hat. Der zu Leuten gegangen ist, wo er genau gewusst hat, die können mir nichts zurückgeben. Und er hat sich mit Leuten abgegeben, die am Rande von Gesellschaft waren. Und er hat das gelebt. Und er sagt hier, wir sollen das auch leben. Wir sollen uns auch herausfordern lassen. Und das ist was Jesus hier rät, ist eigentlich ein bisschen, auch damals schon ein bisschen zu krass gewesen. Warum? Damals war es so, dass es eine total hierarchische Gesellschaft auch war. Ja? Man hat versucht, Kontakte aufzubauen, die einem irgendwie was gebracht haben. Ja? Man hat versucht, irgendwie mit den Eliten, die es damals gab, irgendwie sich freundlich zu stellen, sie auch mal zum Essen einzuladen. Und das hat einem wieder Türen geöffnet, wo man neue Möglichkeiten hatte. Und ich dachte, an manchen Stellen ist es von heute gar nicht so weit weg, dass wir versuchen, Freunde zu haben, wo wir merken, okay, die bringen mir auch was. Ja? Also ist gut, auf jeden Fall immer einen Physiotherapeuten im Freundeskreis zu haben, weil wenn man Rückenprobleme hat, da muss irgendjemand ran. Und so sind wir manchmal gestrickt. Und Jesus rät hier aber, nein, nimm nicht die, die dir sozusagen etwas bringen und lade sie ein, sondern nimm Leute, die dir nichts zurückgeben können. Und ich glaube, das ist herausfordernd, weil das uns etwas kostet. Es kostet etwas. Jesus sagt hier seinen Jüngern und ich glaube auch uns, dass wir sozusagen etwas geben sollen ohne Gegenleistung und bereit sein, dass es uns was kostet. Und ich glaube, dass das auch einer der herausfordernden Punkte ist, wenn es darum geht, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Zumindest, wenn ich mein Leben anschaue. Ich würde sagen, dort, wo es mich etwas kostet, dort blocke ich am schnellsten ab. Natürlich kann man sagen, okay, ich gebe mal 50 Euro oder 20 an die Tafel und unterstütze das mal. Aber vielleicht Woche für Woche bei der Tafel dabei zu sein und diese Kisten zu packen, da sagen wir, also ich habe genug eigene Herausforderungen. Oder Leute einzuladen, klar, zum Essen. Man isst immer gerne mit Leuten. Und gerade jetzt, würde ich sagen, ist dieser Wunsch, endlich wieder Leute zu sich mal nach Hause einzuladen oder irgendwo essen zu gehen, total groß. Aber jetzt Leute einzuladen, die total komisch sind, die vielleicht ausgegrenzt sind, das ist für mich zu viel. Ja? Ich habe genug eigene Baustellen, dass ich jetzt mir das auch noch ans Bein binde. Und ich glaube, dass das eine Herausforderung an uns ist. Oder auch eine Challenge für uns in unserem Leben. Das ist diese Frage zu stellen, darf es mich auch etwas kosten, dass ich mich einsetze für Gerechtigkeit, für Leute, die auch meine Hilfe brauchen. Ich glaube, es gibt in Cottbus, auch in Cottbus, viele Leute, die uns gebrauchen könnten. Und ich habe das gehört von einem Freund, bekannten Pastor, und der hat gesagt, oder hat er mal eine Geschichte erzählt, wo es ihm wirklich was gekostet hat, wo er auch Gastfreundschaft gelebt hat, also wo er Leute eingeladen hatten. Und sie hatten eine alleinerziehende Mutter mit, glaube ich, 2 Kindern und wollten sie einfach mal zum Essen einladen und ihr mal was Gutes tun. Die war ziemlich herausgefordert an vielen Stellen. Und dann machen sie die Tür auf, es klingelt und die kommen rein. Und was haben sie dabei? Die Schlafsäcke. Ja? Und sie waren gekommen und hatten gedacht, ja, wenn sie schon zum Essen kommen, dann könnten sie ja gleich noch übernachten. Haben sie erstmal tief durchgeatmet, aber gut, ja, sie hatten sie jetzt eingeladen und irgendwo wird man das schon hinkriegen, dass sie irgendwo schlafen können. Und dann ging es los mit Essen, sie haben extra schön gekocht und dann sagte die Mutter irgendwann, dass sie dass sie Veganerin ist und dass sie leider jetzt nichts von diesem Essen essen konnte, wo sie sich so viel Mühe gegeben hatten, ein tolles Essen vorzubereiten. Und dieses Paar, wo dann die Familie da geschlafen hat, die waren dann nach diesem Abend einfach fix und fertig und geschafft. Und da haben sie gedacht, so, warum haben wir das jetzt hier eigentlich gemacht? Aber was passiert ist in dieser Geschichte, ist, es hat ihnen sozusagen etwas gekostet. Und sie haben diese Herausforderung angenommen. Und Jesus fordert uns auf und sagt, bist du bereit, dass dich der Einsatz für Gerechtigkeit auch im Kleinen etwas kosten darf? Und vielleicht sagst du, ja, das ist so eine christliche Idee und das ist zu krass für mich. Aber ich glaube, Jesus provoziert hier bewusst. Und gleichzeitig sagt er aber, und das haben wir in dem Interview auch gehört, fang doch im Kleinen an. Fang doch an, das zu leben und diese Frage dir zu stellen, wo kann ich vielleicht auch in meinem Alltag wieder etwas einbauen, wo ich mich tatsächlich für andere einsetze. Ich glaube, wir haben durch die Pandemie die Möglichkeit, an manchen Stellen unseren Alltag nochmal neu zu durchdenken, wie wir Dinge leben wollen. Ist da Platz, auch sich einzusetzen für andere? Mich persönlich fordert das heraus und ich möchte gerne darüber nachdenken und möchte das gerne mitnehmen. Aber ich möchte über eine letzte Frage nachdenken, weil ich glaube, dass die wichtig ist. Nicht nur zu sagen, muss ich mich nochmal kurz konzentrieren, dass ich hier das richtig mache. Und zwar nicht nur die Frage, wie kann das gehen? Und ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sondern auch, woher kriegen wir eigentlich Kraft, so zu leben? Woher kriegen wir Kraft, so zu leben? Ich mache noch ein schönes Bildchen. So. Muss ich aufpassen, dass die Bühne hier nicht voll wird. So. Woher die Kraft, so zu leben? Und ich glaube, das, was nicht hilft, ist einfach nur an unseren Verstand zu appellieren und zu sagen, Mensch, wir sollten uns doch eigentlich viel, viel mehr für andere Menschen einsetzen. Wir sollten noch mehr die Natur schützen. Wir sollten mehr mit verschiedenen Nationalitäten und Religionen im Frieden zusammenleben. Das kann man zwar sagen, aber ich würde sagen, oft trifft es hier etwas, aber es verändert uns nicht, sodass wir tatsächlich dazu bewegt werden, es auch zu leben. Und ich glaube, es braucht etwas Tieferes. Es braucht etwas, was in unserem Herzen verändert wird. Und ich habe zwei Gedanken zum Schluss, die ich gerne mit euch teilen würde, die mir total helfen oder geholfen haben dazu, woher kriege ich die Kraft, so zu leben. Und das erste hat damit zu tun, mit diesem Gedanken, den ich am Anfang gesagt habe. Wir sind von Gott gedacht als ein Kunstwerk. Und Gott hat viel hineingesteckt. Und wenn wir einzelne Menschen anschauen, dann sehen wir, dass da ein echtes Kunstwerk drin ist. Okay, ich versuche jetzt mal. So, immerhin. Gott ist zum Glück ein bisschen kreativer und kriegt das ein bisschen besser hin. Ich habe ein Zitat für euch nochmal in dem Programmheft. Das würde ich gerne nochmal vorlesen. Und zwar ist das geschrieben von C.S. Lewis, dem Autor von Narnia. Und er sagt, es gibt keine gewöhnlichen Menschen. Wir haben nie bloß mit bloßen Sterblichen gesprochen. Nationen, Kulturen und Künste und Zivilisationen sind sterblich. Ihr Leben ist gegenüber dem unseren wie das Leben einer Mücke. Aber es sind Unsterbliche, mit denen wir scherzen, arbeiten, verheiratet sind, die wir kurz abfertigen und ausbeuten. Und das, was C.S. Lewis hier sagt, ist, egal wie wir mit Menschen umgehen, diese Menschen um uns herum, die wir vielleicht jetzt auch gerade sehen, links und rechts neben uns, die sind Unsterbliche. Die tragen etwas in sich, was absolut einzigartig und besonders ist. Und ich würde dich mal bitten, eine kleine Aufgabe, schau mal nach links oder nach rechts in das Auto oder wo ihr auch immer seid und guck dir die Person mal an, ohne dass es auffällt, okay? Du siehst gerade da jemand absolut Einzigartigen, den es so noch nie gegeben hat und den es auch so nie wieder geben wird. Und so sieht Gott uns. Jeder Mensch, egal ob arm, ob reich, ob schnell, ob langsam, ob schwarz, weiß, gelb, braun, ob homo, ob hetero oder sonst irgendetwas, ist in Gottes Augen absolut einzigartig. Und ich glaube, wenn wir das sehen, wenn wir Menschen wirklich als Menschen sehen, die ein Kunstwerk sind, ich glaube, das kann was verändern in unserem Herzen, wie wir manchmal über Menschen denken, dass wir nicht sagen, ja, da sitzt ein Penner auf einer Bank, selber schuld, dass er irgendwie da hingekommen ist. Oder dass wir sagen, ja, es ist einfach eine billige Arbeitskraft, die jetzt hier auch noch mit dabei ist. Oder diese nervige Familie nebenan, die ganze Zeit so laut ist und die irgendwo hergekommen ist. Sondern dass wir sie als Menschen wahrnehmen. Als Menschen mit einer absolut einzigartigen Würde. Das ist das Erste, was mir hilft. Jeder Mensch ist ein Kunstwerk Gottes. Und der zweite Gedanke und letzter, den ich mit euch teilen möchte, hat zu tun mit einer Geschichte über ein Lied. Jesus fordert hier ja total heraus in dieser Geschichte. Er provoziert und er sagt, ergib dich ab mit Leuten, die arm sind, die blind sind, die schwach sind. Nicht die, die selbst dir die ganze Zeit was bringen. Und lass es dich was kosten. Und die Frage ist so, warum sollten wir das tun? Und dazu diese Geschichte zu einem Lied. Es heißt, dieses Lied heißt Amazing Grace. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Amazing Grace ist sozusagen als Hymne der Sklavenbefreiung auch so ein bisschen eingegangen. Und es wurde geschrieben von diesem jungen Mann, John Newton. Er hat es Mitte des 18. Jahrhunderts geschrieben, nachdem er Amazing Grace erlebt hatte. Das heißt übersetzt erstaunliche Gnade. Und dieser John Newton, das war ein hartgesottener Kapitän von einem Sklavenschiff. Und er war mit verantwortlich, von Westafrika Leute dann dahin nach in die USA zu verschippen und die Leute dahin zu bringen. Und in diesem System hat er total davon profitiert. Ja? Er ist dadurch reich geworden. Er hat alles gehabt, was er gebraucht hat. Und dann eines Tages auf einem Schiff hat er auf einmal eine Erfahrung, ein Erlebnis von dieser erstaunlichen Gnade, wo ihm das so vor Augen geführt wird, wie er mit diesen Menschen, die da zusammengepfercht werden, umgeht. Wie er sozusagen Gottes Kunstwerke nimmt und mit ihnen umgeht wie mit Dreck. Und das wird ihm vor Augen geführt. Und gleichzeitig erlebt er, obwohl er so ist und obwohl er es nötig hat, auf andere Menschen so herumzutrampeln und das zu unterstützen, erlebt er, dass Gott ihn trotzdem annimmt. Dass er eine Begegnung mit Jesus hat. Und das hat sein Leben total auf den Kopf gestellt. Und er hört dann auf mit seiner Arbeit dort. Er bekennt öffentlich, dass er dieses System unterstützt hat und fängt an, sich mit diesem Thema Sklavenhandel auseinanderzusetzen. Und dann setzt er sich auch dafür ein, an ganz vielen unterschiedlichen Stellen, dass der Sklavenhandel in England abgeschafft wird. Und tatsächlich kurz vor seinem Tod, 1807, durfte er das erleben, dass Sklavenhandel offiziell in England abgeschafft wurde. Und diese Erfahrung, die hat sein Leben umgekrempelt. Und wisst ihr, da hat jemand erstaunliche Gnade erlebt. Da hat jemand erlebt, dass Gott uns so annimmt, wie wir sind. Absolut einzigartig und wertvoll. Und dass Gott uns, obwohl wir auch sagen, wir treten manchmal diese Welt mit Füßen, wir leben nicht so, wie wir eigentlich leben sollten. Gott trotzdem sagt, und ich nehme dich an. Und ich bin bereit, mit dir zu essen, mich mit dir an einem Tisch zu setzen. Und ich glaube, nicht jeder von uns muss ein John Newton sein. Aber ich würde sagen, diese Erfahrung von dieser erstaunlichen Gnade, die kann unser Leben verändern, dass es an den Stellen, wo wir selber auch merken, wir trampeln sozusagen auf Gottes wunderbarer Schöpfung drauf rum. Und ich würde sagen, das tun wir alle. Alle, die wir hier sind, durch unser Leben unterstützen wir bestimmte Dinge, wo Menschen auch unterdrückt werden. Wo Menschen nicht zu ihren Rechten kommen. Durch unseren Lebensstil, dem wir leben. Wir sehen es nicht so offensichtlich, aber trotzdem stecken wir drin. Und ich glaube, wir sind auch bedürftig. Manchmal sind wir gelähmt, dass wir eigentlich wissen, was gut wäre. Aber wir sind nicht bereit, aufzustehen und uns etwas kosten zu lassen. Und manchmal sind wir auch blind, dass wir nicht sehen und dass wir auf der Suche sind die ganze Zeit nach Erfüllung, nach Bedeutung in unserem Leben und merken, irgendwie bekommen wir es nicht. Und es ist eine Unruhe in uns drin. Und Jesus bietet uns sozusagen eine gute Nachricht an, dass wir auch diese erstaunliche Gnade erfahren dürfen. Dass Jesus mit uns unterwegs sein will und er sagt, ich bin bereit, alles für dich aufzugeben. Ich bin sogar bereit, für dich zu sterben. Ich lerne sogar Gebärdensprache für dich. So bin ich und ich lade dich ein an meinen Tisch. Und wer das erleben darf, der fängt anders an, auch über andere nachzudenken. Und ich glaube, wenn wir das tief in unserem Herzen reinlassen, dann führt es uns mehr und mehr auch dazu, dass wir zu Menschen werden, die sich für Gerechtigkeit einsetzen. Jesus lädt dich auch ein an seinen Tisch. Und du darfst ihn darum bitten, dass er dir begegnet. Und ich möchte beten und mit diesem Gott reden. Lieber Gott, danke, dass du ein Gott bist, der Gerechtigkeit liebt und der mit uns unterwegs sein möchte und der uns diese erstaunliche Gnade, genauso wie das John Newton erlebt hat, uns auch geben möchtest. Und dass das unser Herz mehr und mehr verändert, sodass wir uns auch für Gerechtigkeit einsetzen wollen. Ich bete, dass du unser Herz veränderst und dass wir hier zu Menschen werden, die in unserer Stadt hier in Cottbus Menschen sind, die sich ganz für Gerechtigkeit einsetzen. Amen.